Ihr hört das Morgenmagazin auf Radio Korax an diesem Freitag, den 2. Juni. Und dieser heutige Tag ist gleichzeitig der 50. Todestag von Benno Ohnesorg. Heute vor 50 Jahren wurde der linke Student Ohnesorg auf einer Demonstration gegen den Besuch des iranischen Schahs in Westberlin von einem Polizisten erschossen. Und für uns hier bei Korax ist so ein Jahrestag ein Anlass, um in weiteren Kontexten zu denken, sich zu fragen, was folgte nach der Erschießung von Ohnesorg? Wie hat sich das politische Klima in der Bundesrepublik verändert? Was ist darin für ein Konflikt zum Ausdruck gekommen? Mit solchen Fragestellungen sind wir hier bei Korax sicher nicht allein. Auch die öffentlich-rechtlichen Medien nehmen diesen Jahrestag zum Anlass, um über 1968 zu sprechen. Ich hoffe, dass wir hier bei Korax in unseren Gesprächen trotzdem einen Unterschied machen, nämlich dass wir versuchen, einen anderen Blick auf diese Ereignisse zu werfen und vor allem dem entgegenwirken wollen, dass 1968 entpolitisiert wird, dass es romantisiert oder dämonisiert wird. Ihr habt eben schon ein Interview mit Bernd Gerke gehört über das proletarische 1968 und Bernd Gerke hat in diesem Interview gesagt, dass seine persönliche Erinnerung und Erfahrung geprägt sind von der Situation im Osten und dass wir deshalb vielleicht auch mit jemandem reden könnten, der damals Teil der westdeutschen Linken gewesen ist. Und genau das habe ich jetzt vor und freue mich, dass ich mit Karl-Heinz Delvo am Telefon sprechen kann. Karl-Heinz Delvo gehört zu jedem Teil der Linken, der sich damals entschlossen hat, in den bewaffneten Kampf zu gehen. Er war Mitglied der RAF, saß dafür auch lange Jahre im Gefängnis. Mittlerweile ist er Verleger, er ist Mitbegründer des Leica Verlags und er hat sich dort insbesondere verdient gemacht um die Buchreihe Bibliothek des Widerstands. Ich freue mich, dass du Zeit für uns hast. Guten Morgen, Karl-Heinz.
Ja, einen schönen guten Morgen. Hallo, vielen Dank für die gute Ankündigung.
Nun habe ich schon erwähnt, dass du damals selber in diese Ereignisse verwickelt gewesen bist, die heute mit der Chiffre 1968 bezeichnet werden. Ich will so ein Gespräch nicht auf so eine persönliche Erinnerungsebene reduzieren. Mir geht es vor allem um inhaltliche Fragen, aber ich denke doch, dass man so ein Gespräch vielleicht mit persönlichen Erinnerungen auch beginnen kann. Der 2. Juni 1967, in der Geschichtsschreibung wirkt das oft so, als ob so ein Ereignis auf einem Schlag alles anders macht. Aber ich vermute, dass es vielleicht gar nicht so stimmt, dass auch 1967, dass es auch da schon einen Vorlauf gegeben hat. Wie hast du denn die Jahre davor erlebt? Wie hast du die gesellschaftliche Situation damals wahrgenommen? Was hat dich da vielleicht auch politisiert?
Ja, man muss sich ja immer bei der Geschichtsbetrachtung davor bewahren, dass man das im Nachhinein sich alles der eigenen Entwicklung anpasst. Ich bin 1967 15 Jahre alt gewesen. Ich bin aufgewachsen, bin zwar in Opladen bei Köln geboren, aber aufgewachsen in der Eifel, in ganz kleinen Orten und habe diese Zeit als dunkel, als düster, als zerstört in Erinnerung. Das liegt daran, wer eine Erinnerung an die Eifel hat, dass damals halt der ganze Westwall durchgegangen ist. Alle 100 Meter waren gesprengter Bunker, Panzersperren, das waren zerstörte Häuser da. Und das ist mal so die Jugenderfahrung gewesen vom Äußeren. Heute, wenn ich durch die Eifel fahre, ist ein wunderschönes Land. Es ist wirklich schön, eine sehr schöne Gegend. Aber von meinen Jugenderinnerungen her ist es anders. Es ist einfach eine eher düstere Zeit gewesen. Die bezieht sich dann auch auf die Personen, die man da hat. Das ist der Lehrer, den ich in der Volksschule hatte, war doch die Abgeordnete einer der übelsten Nazi-Lehrer war in seiner Zeit. Die ganze alte Generation ist eine gewesen, die ist vom Krieg sozialisiert gewesen. Das heißt, die war auf Ordnung, auf Hierarchie, auf Anpassung, auf Nicht-Fragen und sonst irgendwie alles ausgerichtet. Und das bekommt man ja als Kind, wenn man aufwächst, jetzt nicht so mit, dass man das so als analytische Begriffe hat, sondern man bekommt es als Stimmung in der Gesellschaft mit. Und daraus ist etwas entstanden, ohne dass ich mir jetzt irgendein bestimmtes Bewusstsein andichten wollte. Das ist einfach so gewesen. Man war seit ich mich daran erinnern kann, ist man in einer dauerhaften Opposition gewesen, die sich auch nur darin ausgedrückt hat, dass man sich verweigert hat. Man hat einfach blockiert, man hat den Kopf zwischen die Schulter gezogen und hat dem nicht zugestimmt und hat sich nie auch, das ist so ein bisschen so meine Erinnerung gewesen an damals. Und mit 15 Jahren, ich würde sagen, wir haben uns alle automatisch als links gefühlt. Das hing damit zusammen, dass wir eine wahnsinnige Affinität hatten zur, also die Jugendlichen oder Leute wie ich auf jeden Fall, zu der neuen Musik, die aus den USA, aus England herübergekommen ist. Und das hatte so was Progressives und was Schönes und das hat uns gereizt. Und dann sind die Kleidung ist eine andere geworden, die Haare sind länger geworden und da ist so ein Reiz dabei gewesen. Den konnte man als Jugendlicher konnte und wollte man nicht widerstehen und da wollte man dazugehören. Man hat so ein Zugehörigkeitsgefühl zu dieser ganzen Jugendbewegung entdeckt. Und das haben wir alle als links definiert. Jedenfalls als das andere, als das, was die Kultur der Mehrheitsgesellschaft ausgemacht hat. Und in diese Situation fällt dann irgendwann der Schuss und wenn ohne Sorg ist tot, nun haben wir eine völlig andere Medienlage als die, die wir heute haben. Nicht? Also der ist in Berlin am 2. Juni erschossen worden. Davon haben wir frühestens in den Nachrichten wahrscheinlich am 3. Juni irgendetwas erfahren. Und was wir erfahren haben, sind erstmal auch nur diese offiziellen Stellungnahmen, die es dazu gab. Aber ich habe mal in diesem Kontext, wo ich versucht habe, mich zu erinnern, auch gesagt, dieser Mord an Benno Hohensorg, was man ja heute als klar als Mord definieren muss, der kam jetzt nicht erwartet. Das ist nicht so gewesen, dass man da als Kind und Jugendlicher da gesessen hat und hat gesagt, die werden auch Vizen oder sonst was. Aber irgendwie war er auch, er kam auch nicht als etwas Unfassbares an, auch als etwas, mit dem man auf keinen Fall gerechnet hatte, sondern das passt dann so in das ganze Klima rein, wie man die Gesellschaft sozusagen inhaliert, da kommt das dazu, dann hat man vielleicht, man hat auch irgendeine Wut darüber, aber es ist nicht so, dass man sagt, oh, das damit hätte ich nie in meinem Leben gerechnet. Und insoweit, glaube ich, ist es richtig, dass man in diesem Zusammenhang bei dem Tod von Benno Hohensorg von einem Schlüsselereignis ausgeht. Und Schlüsselereignisse sind solche Ereignisse, die einen auf lange Zeit prägen und auf die man in irgendeiner Form immer wieder in seiner Biografie, in seiner Politisierung und auch zurückkommt. Und der Tod von Benno Hohensorg, der ist so ein Schlüsselereignis gewesen.
Wenn du das jetzt als Schlüsselereignis beschreibst, dann würde mich interessieren, wie ihr sozusagen quasi mit dieser Information umgegangen seid. Du meinst, die Medienlage ist damals so ein bisschen anders gewesen und man musste sich vielleicht auch so ein bisschen so seinen Teil zusammenreimen. Aber was hat das denn für Folgen gehabt, als ihr das gehört habt? Was habt ihr denn danach gemacht quasi?
Also ich habe danach erstmal nichts gemacht. Also es gab da am 2. Juni 1967, bin ich in einer Kleinstadt gewesen, bei Saarburg, da bin ich auf die Schule damals gegangen. Vorher, ich bin gerade vorher aus der Eifel, sind wir dorthin gezogen. Und du hast an dem Tag nicht was mit deinen Freunden drüber, vielleicht irgendetwas gesagt, aber das ist ja nicht, das ist keinen Transformationsriemen von jetzt auf gleich sozusagen, dass dieses Ereignis kommt. Man hat das gelesen, mit dem Lesen ist etwas schwierig gewesen, weil bei uns zu Hause ist zum Beispiel die Bild-Zeitung verboten gewesen, die durfte nicht ins Haus rein. Das war einfach von meinen Eltern aus ein faschistoides Blatt. Das war verboten. Also blieb dann Informationen, wie ich glaube, ich habe damals ganz viele Informationen rausgezogen aus solchen Radiosendungen, wie es gab so ein Radio Tele Luxemburg, da wurde gute Musik gespielt, das hatte man sich dann gehört und dann kam dann irgendwie so eine Information, die dann gesagt hat, dass da ein Student erschossen worden ist und mit Sicherheit kam erst die Polizeiversion, dass dieser Student in irgendeiner aggressiven Haltung gegen die Polizei erschossen worden ist, genauso wie damals ja also auch Meldungen offensichtlich herumgegangen sind, in denen behauptet wurde, zuerst sei ein Polizist erstochen worden, nicht um die Bevölkerung in die entsprechende Stimmungslage gegen die Studenten zu versetzen und gegen die Jugendbewegung, um dann so langsam damit rauszulassen, dass da ein Student ums Leben gekommen ist. Was ich da jetzt im Detail gemacht habe, das kann ich jetzt auch nicht mehr sagen. Ich kann nur sagen, der Tod von Benno Hohensorg ist einfach ein zentraler Bestandteil in meiner eigenen, auch später sich dann viel stärker noch entwickelnden Radikalisierung und Politisierung. Und ist aufgenommen worden als etwas, das passt zu dieser postnazistischen Mehrheitsgesellschaft. Und wir werden uns in dem, was wir sein wollen, nämlich dass wir anders sein wollten als sie, werden die uns auf keinen Fall akzeptieren. Und wir müssten, wie es schon immer auf der Schule war, wie es von den Pfarrern war, wie es von allen Autoritäten war, die werden versuchen, uns in irgendeiner Form einzunorden. Und wir müssen uns einfach dagegen stellen. Also das ist damit verbunden.
Wenn an dem heutigen Jahrestag der Ermordung von Benno Ohnesorg überall darüber geredet wird, über dieses geschichtsträchtige Datum, dann gibt es auch eine Erzählung, die sagt, es gibt eine unmittelbare Verbindung zwischen dieser Erschießung von Benno Ohnesorg auf der einen Seite und dann der Bewaffnung von linksradikalen Gruppen auf der anderen Seite. Da denke ich auf der einen Seite, das stimmt schon irgendwie, das passt auch zu dem, was du sozusagen gesagt hast, weil ihr das sozusagen so wahrgenommen habt als sozusagen Teil dieses Klimas, mit dem man vielleicht auch rechnen kann, auch wenn man jetzt nicht gerade drauf gewartet hat. Auf der anderen Seite frage ich mich auch, ob so eine Erzählung auch wirklich stimmt, weil mir das auch nach einer sehr einfachen Erzählung klingt. Wie ist es denn damals dazu gekommen, dass Teile der westdeutschen Linken dann den Entschluss gefasst haben, okay, wir gehen jetzt in den bewaffneten Kampf?
Du hast völlig recht. Also ich würde das auch nicht so erzählen. Es gibt nicht das eine Ereignis, das sozusagen auf der Seite des Staates oder wenn man sagt des Kapitalismus, aus dem man sagen kann, daraus ist das dann gekommen, sondern der Tod von Benno Ohnesorg und ein Jahr später das Attentat auf Rudi Dutschke, das sind wie gesagt diese Schlüsselereignisse, die uns darin bestärkt haben, erstmal, dass diese Kultur des Systems und die Moral des Systems eine ist, die wir nicht übernehmen wollen und gegen die wir uns stellen. Und das Zentrale aber von heute aus gesehen, das ist, dass wir uns in eine Aufbruchstimmung gefühlt haben, dass wir wirklich gedacht haben, wir haben ja über die, das, was ich am Anfang angesprochen habe, über die Musik und über die Kleidung und über alles, wir haben ja so etwas entwickelt, was ein gegenkulturelles Bewusstsein gewesen ist und eine gegenkulturelle Vorstellung. Und diese gegenkulturelle Vorstellung ist im System so aufgenommen worden, als wäre es eine Gegengesellschaft. Und wir haben das auch selber so uns dann gedacht, Mensch, wir sind schon eine Gegengesellschaft, wir können schon alles anderes gestalten, wir können eine ganz andere Gesellschaft aufbauen. Und in dem Moment, wo man das Gefühl hat, es ist was anderes möglich als das, was besteht, und dieses Bestehen wird so vollständig abgelehnt, und wir haben es vollständig abgelehnt, dann ist da so eine moralische Kraftquelle da, aus der er sagt, nee, wir ordnen uns nicht unter, wir passen uns nicht an, wir bestehen auf unsere eigenes Leben, darauf, dass wir über unser eigenes Leben verfügen können und so weiter. Und das ist eine bestimmte Kraftquelle gewesen. Und die hat sich dann natürlich mit der Zeit auch politisiert. Und ich glaube, der zentrale Moment, das ist aber dann von heute aus, also was weiß ich, aus den 80er Jahren oder so, wo man schon etwas historisierender über die eigene Geschichte nachdenken konnte. Das zentrale Moment ist das gewesen, dass eine Generation damals gespürt hat, dass es einen ganz neuen Zugriffsversuch auf unser Leben gibt, nicht? Und ich habe so genannt, bis Mitte der 60er Jahre oder vielleicht so bis Ende der 60er Jahre gab es so etwas wie den 8-Stunden-Tag des Kapitals, nicht? Und man ist in, diejenigen, die gearbeitet haben oder sonst was, die waren sozusagen 8 Stunden in der Fabrik und sind dann rausgekommen, aber das Leben drumherum ist zwar ideologisch besetzt gewesen, aber das ist noch nicht so völlig verwertet gewesen, nicht? Und dann entsteht etwas, wo ich sage, es gibt einen Modernisierungsschub, und dieser Modernisierungsschub versucht, alle Lebensbereiche zu kapitalisieren. Und das ist ja heute auch der Fall. Heute sind wir in einer Phase, wo man sagen kann, es gibt überhaupt keinen eigenen Raum mehr, der nicht in irgendeiner Form vom Kapitalismus besetzt ist. Egal, wo du hinkommst, die Moral springt dir aus jeder Ecke an. Du musst dich verkaufen, und deine Sache ist selber zu kaufen, zu konsumieren, dich verkaufen und nichts anderes. Du kannst kein Fernsehen mehr anschauen, im Privatfernsehen oder sonst was. Es ist nur noch eine Funktion da, egal für den Kapitalismus und für sonst nichts mehr. Und das ist etwas gewesen, das hat man damals gemerkt. Man hat damals gemerkt, das greift auf dieses ganze Leben zu. Und ich glaube auch, dass daraus so ein bisschen ein existenzialistisches Moment gekommen ist, dass man gesagt hat, wenn wir uns anpassen, verlieren wir unser ganzes Leben. Und das wollen wir auf keinen Fall. Und deswegen musst du dich dagegen stellen. Und dieses Dagegenstellen hat natürlich zu einer Dynamik geführt. Wir sind auf eine Generation gestoßen, die selber noch kriegsgewohnt gewesen ist und die wusste, dass wie man zuschlagen kann und andere niederschlagen kann und diese Sachen. Und die hat diese Konfrontation auch angenommen. Also deswegen dieser Tod von Benno Ohnesorge, das Attentat von Dutschke, das ist ganz wichtig, wie gesagt, als Schlüsselereignis dafür, dass man sieht, aha, die gehen, die werden uns auch in irgendeiner Form niederschießen. Aber ich untergründig ist da nochmal etwas ganz anderes da. Und das fällt mir jetzt gerade auch wieder dieser Satz von Marcuse ein, in einer Auseinandersetzung mit Adorno, dass er gesagt hat, es gibt eine physisch-psychische Unmöglichkeit für meine Studenten, sich diesen Verhältnissen anzupassen. Ich finde das ein ganz schöner und ein ganz präziser Satz. Wenn es diese physisch-psychische Unmöglichkeit gibt, sich den Verhältnissen anzupassen, das heißt, wenn das für das Subjekt unmöglich ist, sich sozusagen preiszugeben und sich zu verkaufen, sich zum Appendix des Systems zu machen, dann muss es in irgendeiner Form Widerstand leisten. Oder die andere Form ist, das hat es damals natürlich auch gegeben, dass man gesagt hat, nein, wir verschwinden irgendwann Anfang der 70er Jahre nach Indien und in irgendeinen Ashram oder sonst was. Und andere, das darf man auch nicht vergessen, in den 70er Jahren hat es ganz viele Selbstmorde gegeben von Linken. Karl-Heinz Roth hat mal darüber gesprochen. Er sagt, es gibt nicht nur die Toten im bewaffneten Kampf, es gibt auch so viele aus dieser Generation, die sich anders verabschiedet haben, weil sie keine Hoffnung in den Kampf gesetzt haben, aber sich auch nicht unter diesen Verhältnissen anpassen wollten. Und das dürfen wir, weiß ich, das ist heute für diejenigen, die, was weiß ich, in den 80er oder sogar die in den 90er Jahren geboren sind, da ist diese Erinnerung an die konnten sie auch nicht haben, sie haben ja keine Erinnerung, aber diese historische Erinnerung an das, was eigentlich in den 60er Jahren passiert ist, die ist überlagert von einer staatlichen oder offiziellen Interpretation, in der es dann sozusagen hier und da einen Missstand gab, der ist dann falsch interpretiert worden und so weiter. Und deswegen hat es da ein paar Radikalisierungen gegeben. Aber wenn die Missstände nicht da gewesen, hätte es diese Radikalisierungen nicht gegeben. Und der Fakt ist einfach, auch wenn es den Tod von Benno Ohnesorg nicht gegeben hätte oder das Attentat auf Rudi Dutschke, dann hätte es trotzdem diesen Modernisierungsschub gegeben. Ständen wir trotzdem heute in einer solchen Welt da, wo die Menschen vereinzelt sind. Das ist ein Phänomen, was einem ins Auge springt. Damals hat es noch große Kollektive gegeben. Nicht, die gibt es ja heute gar nicht mehr. Dass die Menschen also als vereinzelt dastehen, dass sie sich ohnmächtig fühlen und dass diese ganze Ökonomie inzwischen eine Bedeutung angenommen hat, als sei sie alternativlos, als sei sie ein Naturgesetz, als sei es aus dem Leben überhaupt nicht herauszukommen. Und das ist der Unterschied zwischen den 60er Jahren und heute, weil damals hat man gewusst, es ist eine Ökonomie, die von Menschen gemacht ist, vielleicht mit Industrialisierung 180 oder 200 Jahre alt und es war vorher etwas anderes, wird auch danach etwas anderes geben. Also das ist ja ist ja verschwunden, das ist einfach nicht da und das ist wahrscheinlich ein Zeichen oder ist ein Ausdruck davon, dass diejenigen, die sich damals grundsätzlich gegen den Kapitalismus gestellt haben und wie ich meine, sich zurechtgestellt haben und ich bin ganz froh, dass ich das gemacht habe, dass die mit ihrem Kampf leider verloren hatten und durchgesetzt hat sich dann der Kapitalismus und das nicht nur in Europa, sondern gegen diese Bewegungen, sondern inzwischen muss man sagen, weltweit und beherrscht da das Leben vollständig.
Ich finde das ganz interessant, was du sagst, weil du vor allen Dingen gesagt hast, dass sozusagen sozusagen eure Gegnerschaft zu sozusagen der Gesellschaft in Westdeutschland, dass die auch sozusagen begründet war aus Erfahrung von Modernisierungsschüben, die es gegeben hat, die sich auf eine bestimmte Weise durchgesetzt haben, weil das nämlich Bernd Gerke auch eben im Gespräch gesagt hat, sozusagen über die globalen Ursachen quasi von 1968, dass es eigentlich überall auf der Welt halt sozusagen Modernisierungsentwicklung gibt, die widersprüchlich sind und dann zu Konfliktkonstellationen führen. Ich habe eine ganz kurze Zwischenfrage quasi, deswegen, weil der Sound von deinem Handy so ein bisschen, da kommen sozusagen in den letzten Minuten immer mehr Störgeräusche durch. Deswegen würde ich mal kurz eine Musik spielen und wir schauen mal, ob wir das gelöst kriegen. Dope Lemon ist das gewesen und in der Zwischenzeit haben wir hier die technischen Telefonprobleme gelöst. Ich bin hier im Gespräch mit Karl-Heinz Delvo und wir sprechen über die politische Konstellation von 1968, wie das im Rückblick auch zu bewerten ist. Und ich finde, es gibt eine interessante Sache, die du gesagt hast, Karl-Heinz, nämlich, dass du es quasi bedauerst, dass der Kapitalismus gesiegt hat und dass es sozusagen eindeutig eine Niederlage gewesen ist, die mit 1968 verbunden ist. Jetzt ist es natürlich so, dass es auch damals schon, auch als sozusagen Teile der neuen Linken zu den Waffen gegriffen haben und es eine bewaffnete Konfrontation mit dem Staat gegeben hat, schon damals ist es auch innerhalb der Linken kontrovers diskutiert worden und vielleicht liegt so ein bisschen so eine historische Deutung nahe, die sagt, auch diese bewaffneten Aktionen waren Teil von dieser Niederlage und waren vielleicht auch Teil der Aussichtslosigkeit dieser Situation. Inwiefern würdest du das denn heute sehen? Oder gab es damals auch einen Punkt, wo du gesagt hast, auch das, was ich oder was meine Fraktion gerade macht, führt irgendwie in eine Sackgasse oder haut nicht ganz hin?
Weiß ich nicht, ob ich sagen kann, es führt in eine Sackgasse. Ich habe ja eben versucht, eine gewisse Unvermeidlichkeit der Konfrontation auch darzustellen. Ich könnte das auch auf anders formulieren und könnte sagen, wenn es einen Riss und einen grundsätzlichen Widerspruch in der Gesellschaft gibt und die andere Seite, mit der meine ich jetzt uns, also unsere Seite, das Gefühl hat oder überzeugt ist, dass sie die ganze Welt anders und gerechter und solidarischer gestalten kann, dass also so etwas entsteht wie die Vorstellung von einer Gegenwelt, dann haben wir es geschichtlich gesehen damit zu tun, dass so etwas wie eine Gegensouveränität auftritt. Und dann hast du das alte System als seine eigene Souveränität und du hast sozusagen einen neuen Souverän, der auftritt. Und in dieser Situation können diese verschiedenen Souveränitäten nur gewaltsam aufeinander stoßen. Das geht gar nicht anders. Das ist nicht integrierbar. Das nennt man einen antagonistischen Konflikt. Und weder hätten wir die eine Seite integrieren konnten, noch hätte die uns integrieren können. Und wir müssen ja sehen, wenn wir jetzt auch etwas in diesem Kontext über die Bewaffnung und über die Gewalt sprechen, das ist ja jetzt nicht nur eine Sache gewesen, die hier jetzt sich auf das Konzept Stadtguerilla in den Metropolen bezog, sondern das geht ja viel weiter, sondern die Nachkriegsordnung ist damals ab Anfang der 60er Jahre am Auseinanderfallen gewesen. Es haben ja diese antikolonialen Kämpfe gegeben. Es waren ja wirklich sehr starke und große Kräfte in der Welt, ob in Angola, ob in Namibia, in Zaire oder sonst wo, in Vietnam. Es hat den Vietnamkrieg gegeben und da ist ja dieser Kampf immer bewaffnet geführt worden und da war in dieser Zeit war Bewaffnung und Befreiung ist praktisch ein Zusammenhang gewesen. Es ging gar nichts anderes, als dass man das so machen konnte. Und hier ab 1968 gab es ja diese riesengroße gegenkulturelle Bewegung, die dann aber festgestellt haben, dass dieses gegenkulturelle, das greift nicht auf die Basis des Systems, auf die Art, wie in der Gesellschaft produziert wird, wie die Menschen untereinander sich austauschen und so weiter. Da greift es am Ende nicht durchschlagend zu. Und dann hat man ja festgestellt, man ist immer auf die Straße gegangen und hat demonstriert und ist dagegen gewesen und die andere Seite hat aber die Macht gehabt, Willy Brandt damals, dieser Schwachsinn da, in Vietnam wird die Freiheit von Berlin verteidigt und diese ganzen Sachen, die dann so gekommen sind, und die haben sich daran nicht gestört. Und dann laufen diese großen kollektiven Protestformen, die fangen auf einmal an leer zu laufen. Man ist so auf der Straße, man bewegt nichts mehr. Und dann gibt es einfach so Leute, die sich dann überlegt haben und haben gesagt, wie können wir in irgendeiner Form weitermachen? Und damals hat es mehrere Stränge gegeben. Dann ist auf einmal die Idee entstanden, dass man gesagt haben, wir machen den Marsch durch die Institutionen. Und wenn wir in den Institutionen sind, dann verändern wir die und sorgen dafür, dass die nicht mehr so herrschaftlich in diese Gesellschaft durchgreifen und wirken, wie sie es bis jetzt gemacht haben. Da sind die anderen gekommen und haben gesagt, wir machen gründen Parteien, wir greifen sozusagen auf die 20er Jahre zurück, wir versuchen diese Lücke, die der Faschismus geschlagen hat, indem er die damalige Arbeiterbewegung zerstört hat, die versuchen wir zu füllen, und dann gründen wir Parteien und machen mit den Parteien weiter. Und dann gab es die dritte Geschichte, die gesagt hat, nein, wir halten an dieser Sache fest, wir halten am Subjekt fest, und dazu müssen wir uns bewaffnen, weil wir ansonsten untergehen würden. Und ich glaube, da kann man jetzt drüber streiten. So, wir können dann die alten Leute machen und können sagen, du hast am meisten falsch gelegen oder sonst irgendetwas. Es ist nicht sehr befruchtend. Tatsache ist, das ist einfach eine geschichtliche Tatsache, dass diejenigen, die in die Institution gegangen sind, dafür sind Leute wie Jürgen Trittin oder Fischer, Joschka Fischer sind so wunderbare Beispiele, die sind einfach über die Zeit, sind die auf Seiten der Herrschenden gewechselt und exekutieren knüppelhart heute die Logik des Systems. Also kann man von daher sagen, dieser Weg ist zumindest geschichtlich erwiesen ein falscher gewesen, weil die Leute alles das haben preisgeben müssen, für was sie damals gestanden haben. Diejenigen, die diese K-Gruppen gemacht haben, die sind auch unterlegen und teilweise oftmals, wenn ich in einer traurigen und gleichzeitig lächerlichen Formen, die haben sich dann auch aufgelöst. Dann gibt es den bewaffneten Kampf, der hat noch am längsten gehalten, hat aber auch verloren, und weil er verloren hat, muss man sagen, ist es auch sein Fehler, nicht? Es ist ein Scheitern, das ihm auch Unrecht, selber Unrecht gibt aufgrund dessen, dass er verloren hat. Da gibt es auch nichts dran vorbei. Aber ich glaube, von diesen verschiedenen, dann gibt es am Ende noch die Frauenbewegung, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber von diesen drei Entwicklungen, die aus 68 herausgekommen sind, haben die sich bewaffnet haben, zumindest etwas aus 68 behalten, was sozusagen die Rückbesinnung auf das Subjekt gewesen ist. Also sozusagen das Subjekt ist neu erfunden worden, und die Politik, die man gemacht hat, ist jetzt nicht eine Politik für andere gewesen, für die Klasse, wie es von diesen alten traditionalistischen Parteien gekommen ist, sondern man hat damals gewusst, es gibt nur dann eine Befreiung, wenn sie rückgekoppelt ist auf die Akteure selber. Sie kämpfen nicht jetzt für die Armen, für die Entrechteten und so weiter, sondern sie müssen sich selber als Ausgebeutete und Unterdrückte und Entfremdete und vom System Benutzte und Vernutzte und wie man immer das alles im Einzelnen definieren will, begreifen, und sie kämpfen auch um ihr eigenes Leben. Und das ist in einer besonders starken Art bei diesen Gruppen des bewaffneten Kampfes gewesen, und deswegen haben die wahrscheinlich auch so lange gehalten. Und wenn du mir jetzt sagst, weil wir sind ja auch angegriffen worden von weniger von diesen neuen linksradikalen Kräften als vielmehr zum Beispiel aus der DKP oder sowas, die haben uns ja damals aufs Übelste angegriffen und haben gesagt, wir sind schuld daran, dass es eine Rechtsentwicklung geben, da kann ich nur sagen, also dass irgendwas findet das System immer, wenn es sein Herrschaftsapparat ausbilden will, und irgendein Vorwand ist immer da, dann ist es die organisierte Kriminalität, heute sind es die Islamisten, morgen ist es irgendetwas anderes. Also das ist für mich überhaupt kein Argument, sondern für mich ist nur, die andere Seite wird immer versuchen, uns in irgendeiner Form einzugrenzen und als Fundamentalopposition aus der Gesellschaft herauszuschießen oder herauszuknüppeln. Aber wir können uns nur um unseren eigenen Widerstand kümmern. kümmern. Und das andere, das Nutzen, dass das eine Konfrontation ist, in der dann andere auch noch mitspielen, das ist eine Selbstverständlichkeit. Daraus kannst du aber nicht ziehen, dass du sagst, also mach du bloß nichts, wenn du etwas machst, dann verärgert das die andere Seite und die wird dann böse oder sowas. Aber dann kann man gleich von vornherein aufgeben. Und da möchte ich einfach zum Beispiel an etwas erinnern. Das habe ich nach meinem Gefängnis erst registriert, und zwar was meine Jugendzeit betrifft, das, was ich eben so diese postnarzisstische Mehrheitsgesellschaft genannt habe, nicht? Und ich habe hier mal ein Jahr im Institut für Sozialforschung gearbeitet und habe da über die Jahre 58, 59, 60, 61 recherchiert. Und da siehst du ein gesellschaftliches Klima, wo zum Beispiel die Leute sich gerechtfertigt haben dafür, dass sie ein Plakat irgendwo hinkleben. Und da gab es wirklich Gruppen, die vorher zur Polizei hingegangen sind und gesagt haben, dürfen wir das Plakat aufstellen? Und dann haben die gesagt, nein. Und dann ging der gleiche Streit darum, wenn wir das jetzt machen, kriminalisieren wir uns das nicht, liefern wir den anderen einen Vorwand und so weiter. Und das ist lächerlich. Also man muss auf seine eigenen Sachen bestehen und das kann nur in der Konfrontation bekommen, und dass wir verloren haben, ist, wie gesagt, Verweis auf unsere eigenen Fehler, aber am Ende verweist es vor allen Dingen darauf, dass die objektive Reife in der Gesellschaft nicht so stark entwickelt gewesen ist, dass es möglich gewesen wäre, aus diesem gegenkulturellen Gefühl, was einen großen Teil der Gesellschaft gehabt hat, daraus sozusagen eine wirkliche Gegenrevolution zu entwickeln. Das hat einfach nicht gereicht. Das liegt aber nicht daran, dass jetzt die Einzelnen das gemacht haben oder das gemacht haben, sonst liegt es an der Reife der Zeit. Und ich glaube, vielleicht nähern wir uns in den nächsten Jahren eher einer solchen Frage der Reife der Zeit, weil die Sache kann ja nicht aufgehen, dass immer mehr Menschen aus dem Arbeitsprozess rausgeschmissen werden und gleichzeitig die Produktivkraftentwicklung so enorm ist, dass die ganze Menschheit könnte ohne Hunger sein und könnte irgendwie ein zufriedenes Leben führen. Und das ist ja das, was eigentlich Politik herstellen müsste, dass die Menschen ein glückliches Leben führen können, indem sie die Möglichkeiten haben, sich selber zu entfalten. Und wir leben ja heute in einer Situation, in der wir alle wie die Idioten darum kämpfen müssen, dass wir irgendwie einen bescheidenen Lebensstandard halten können. Und diese Sache, das wird sich irgendwann wirst du diesen Widerspruch haben, dass da ungeheure Reichtümer in der Gesellschaft sind, die aufgrund der technologischen Entwicklung kommen, und ungeheure großen Massen sind ausgeschlossen und werden, wie es damals dann von der SPD mal wieder historisch eingeführt wurde, ist mit Hartz IV, werden auf irgendein Abstellgleis der Gesellschaft hingestellt, billig für das System, wo man sagt, naja, da sollen sie mit 400 Euro oder was sie kriegen, damit dürfen sie ihr Leben erfüllen oder befriedigende Bedürfnisse befriedigen und sollen sozusagen problemlos für dieses System versterben. Das wird nicht auf Dauer so gehen, das glaube ich einfach nicht. Und deswegen kommt vielleicht im Unterschied zu dem, was 67, 68 und so weiter war, kommt zur Radikalität des Willens und zur Erfahrung einer Minderheit, dass man eigentlich die Gesellschaft ändern kann, kommt aus der Gesellschaft heraus selber diese ein große Strömung oder ein starker Druck, dass man sagt, der Kapitalismus funktioniert einfach nicht, und es funktioniert nicht. Das ist ja auch, für uns ist das ja erwiesen, und wir müssen uns dagegen stellen. Das werden sehr widersprüchliche Prozesse sein, aber ich bin sicher, dass die in irgendeiner Form kommen. Ich würde sie auch gerne noch erleben, wenn es möglich wäre.
Würde ich auch. Karl-Heinz, ich danke dir ganz herzlich. Ich muss sagen, dass ich noch ganz viele Fragen hätte, die sich eigentlich jetzt hier noch anschließen würden, was sozusagen die Diskussion betrifft, wie man auch mit so einer Niederlage umgeht. Und das fällt mir auch auf, wenn wir über diese ganze Geschichte sprechen. Das hängt ja auch mit diesem Projekt der Bibliothek des Widerstands zusammen, wo wir ja auch auf eine ganze Reihe von Niederlagen quasi zurückbekommen und wir eigentlich ganz viele Revolutionen und Aufstände in der Geschichte sehen, die Niederlagen Niederlagen gewesen sind. Und ich finde, sich halt die Frage stellt, wie geht man eigentlich mit solchen Niederlagen um und was kann man vielleicht am Ende auch noch daraus mitnehmen oder ja, was bringt so eine Auseinandersetzung auch überhaupt? Das sind Fragen, für die wir vielleicht auch bald mal wieder einen Anlass finden, zu sprechen. Gerade auch sozusagen euer Verlagsprogramm gibt da ja auch einiges her, wo sich verschiedene Gesprächsthemen ergeben könnten. Ich danke dir erstmal bis hierher ganz herzlich ja sozusagen für diesen Rückblick und für diesen Erfahrungsaustausch im Hinblick auf ja sozusagen diesen Tag der Ermordung von Benno Ohnesorg und dem, was davor gewesen ist und was auch danach daraus gefolgt ist. Ja, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich bedanke mich auch und wie immer, also auch wenn es eine Niederlage gibt, man darf sich trotzdem nicht anpassen, das ist ganz wichtig. Ja, ich danke dir auch.